SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. August 1809. Die dritte Bergiselschlacht der Tiroler Aufständischen unter Andreas Hofer gegen napoleonische Truppen.
Vierschanzentournee. Sprungschanze Bergisel bei Innsbruck in Tirol. Für die meisten ist Bergisel heute vor allem mit Skispringen verbunden. Doch hier, auf dem etwa 750 Meter hohen Bergrücken im Süden Innsbrucks, schreiben die Tiroler Anfang des 19. Jahrhunderts Geschichte.
10. August, 1 Uhr mittags. Es ist eine fürchterliche Bewegung in der Stadt,
notiert Anton Knoflach in sein Tagebuch. Er steht als Hauslehrer beim Innsbrucker Appellationsrat Di Pauli in Diensten und ist einer der wichtigsten Zeitzeugen des Aufstandes von 1809.
Die Bayern scheinen allen Mut verloren zu haben. Meine herrlichen Landsleute haben sie in Schrecken gesetzt.
Es waren wirklich jetzt auf diesem Bergisel mehrere tausend Männer beteiligt, sowohl von der französisch-bayerischen Seite als auch von der Tiroler Seite.
Andreas Oberhofer, Südtiroler Historiker und Autor einer Andreas-Hofer-Biografie.
Und deswegen wird dieser Schlacht auch am meisten gedacht. Und auch dieser Begriff Freiheitskampf hat sich so festgesetzt, oder? Das war ja 1809 nicht wirklich ein Freiheitskampf. Man wollte einfach zurück unter Österreich. Man wollte die vorherigen Zustände wiederherstellen.
Es ist nicht die erste Schlacht, in der sich die Tiroler Aufständischen erfolgreich gegen die bayerische Besatzungsmacht zur Wehr setzen. Schon im April 1809 kommt es rund um Innsbruck zu ersten Gefechten. Die Tiroler kämpfen mit Mut und Entschlossenheit, aber wenig Plan. Andreas Hofer, der vielleicht berühmteste Kommandant des Aufstandes, soll gesagt haben:
Wenn ihr auf Bayern trefft, so schlagt drauf los und werft sie über den Berg hinab.
Tirol wird Anfang des 19. Jahrhunderts zum Spielball der Weltpolitik. Das Land im Gebirge gehört seit dem 14. Jahrhundert fast ununterbrochen zur österreichischen Habsburger Monarchie. In Frankreich steht der junge Napoleon Bonaparte mittlerweile an der Spitze des Staates und ist auf Expansionskurs. Das Rheinland, Spanien und Italien hat er schon besetzt. Jetzt soll es gegen Österreich gehen und damit auch gegen Tirol. Tirol, das ist damals das Inntal mit Innsbruck als Hauptstadt, das heutige Südtirol südlich des Brenners und der italienischsprachige Teil Tirols, das heutige Trentino. Man versteht sich als tirolische Nation trotz aller Sprachunterschiede.
Wien war ja weit weg, die Kaiserstadt. Natürlich sah man den Kaiser als obersten Souverän, erkannte ihn an. Es war sehr katholisch, auch die Kirche hatte ihre Macht.
Dieses heilige Land Tirol gerät in den Machtkampf zwischen Österreich und Frankreich. Napoleon hatte längst die strategische Bedeutung des Alpenlandes erkannt. 1805, nach dem dritten Koalitionskrieg und der verlorenen Schlacht von Austerlitz, erhebt Napoleon Bayern zum Königreich. Und Tirol fällt im Frieden von Pressburg an das mit Frankreich verbündete Bayern.
Das hat die Tirolerinnen, Tiroler ins Herz getroffen.
Bayerns König Maximilian will aus Tirol einen modernen, aufgeklärten Teil seines Königreichs machen. Die Zentralmacht in München verordnet jede Menge Reformen. Steuern werden erhöht, das Geld entwertet. Im tiefkatholischen Tirol ist nun die Mitternachtsmette verboten und das Glockengeläut nach Feierabend steht unter Strafe. 1809 kommt es zum gewaltsamen Aufstand.
Der konkrete Anlass soll dann die Aushebung von Rekruten gewesen sein. Also Tirol hatte ja immer seit 1511, seit dem sogenannten Landlibell Kaiser Maximilians, den Vorteil, dass man keine Soldaten stellen musste für Kriege außerhalb des Landes.
Auf einmal sollen junge Tiroler in der bayerischen Armee Wehrdienst leisten.
Und das soll dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben, dass es damals erstmals Proteste gab gegen diese Militärrekrutierung. Und wir wissen natürlich, dass in Innsbruck und Bozen, in den größeren Städten, sehr viel bayerisch freundlich gesinnte Menschen lebten, also die sich mit dieser bayerischen Regierung, mit der Aufklärung und so weiter sehr gut arrangieren konnten.
Es ist der 13. August, 5 Uhr morgens.
Notiert der Tiroler Schützenhauptmann Anton Plattner in sein Tagebuch.
24 Feuerschlünde, aufgefahren, gähnen bereits den Berg Isel, die Stellung der Tiroler an. Über den Höhenkamm ziehen sich weitgedehnte, dunkle, wolkenartige Streifen hin. Es sind dies die Tiroler in ihren schwarzen Joppen, wie eine hagelschwangere Gewitterwolke auf der Kuppe einer unserer Hochalpen gelagert.
Der Hof in Wien schürt von Anfang an den Unmut in Tirol gegen die bayerische Regierung. Agenten ziehen durch das Land und verbreiten das Gerücht, es gebe bald wieder einen Krieg, der den Tirolern die Freiheit bringen würde. Flugblätter machen die Runde. In den Wirtshäusern wird der Widerstand gegen die Bayern am Stammtisch debattiert. Ein besonders glühender Anhänger des Freiheitskampfes, Andreas Hofer, Wirt des Sandhofs im Passaiertal in der Nähe von Meran. Heute ist er Tiroler Nationalheld. Zum Mythos steigt er allerdings erst viele Jahre später auf.
Er war eine Person aus dem Volk. Er war ein Wirt, ein Bauer, ein Viehhändler und Weinhändler. Er war vor 1809 keineswegs eine dermaßen herausragende Persönlichkeit.
Andreas Hofer ist einer von vielen, die damals gegen die bayerische Regierung rebellieren. Im Verlauf des Jahres 1809 wird er zu einem der führenden Köpfe des Aufstandes. Vor dem Aufstand reist er gemeinsam mit einigen anderen nach Wien und trifft sich mit dem Bruder des Kaisers, Erzherzog Johann.
Um Pläne für den Aufstand in Tirol zu schmieden. Wir wissen, dass auch Geld geflossen ist aus Wien und dass dieser Aufstand eben vom Wiener Hof sogar unterstützt wurde und dass es auch in Tirol selber eine Elite gab, die diesen Aufstand gefördert haben. Also ein Wirt und Händler wie Hofer bot sich natürlich dafür an, zog durchs Land, um Werbung für diesen Aufstand zu machen und alles zu planen. Also Schützen zu organisieren, Waffen zu organisieren und so weiter.
Andreas Hofer und seine Mitstreiter mobilisieren Schützen und den Landsturm in ganz Tirol. Nach der ersten Schlacht am Bergisel im April 1809 befreien sie für kurze Zeit Innsbruck. Ende Mai kommt es dort erneut zu kämpfen, schreibt Chronist Knoflach in sein Tagebuch.
Die ganze Gegend von Wildau schien zu brennen. So sehr rauchte es von den vielen Schüssen.
Hofer fordert von seinen Landsleuten Nachschub an treffsicheren Schützen. Er lässt wieder einen seiner berühmten Laufzettel verteilen.
Für Gott, den Kaiser und das treue Vaterland. Morgen früh ist der letzte Angriff. Wir wollen die Bayern mit Hilfe der göttlichen Mutter fangen und erschlagen. Kommt uns zu Hilfe.
Die Bayern erleiden bei dieser zweiten Bergiselschlacht im Mai große Verluste. Anton Knoflach notiert in sein Tagebuch.
29. Mai, kurz nach Mitternacht. Schon seit einer halben Stunde ziehen unter meinen Fenstern in aller Stille bayerische Truppen vorbei. Alles ist nun still und ruhig.
Das Gebirgsland ist inzwischen bei den bayerischen Soldaten gefürchtet.
Auf schmalen, fast ungangbaren Gebirgssteigen mussten die Truppen ein Mann hinter dem anderen oft auf Händen und Füßen die Anhöhen erklettern, um den hinter sicherem Versteck lauernden feindlichen Schützen beikommen zu können.
Als Napoleon vom Rückzug der Bayern im Mai 1809 erfährt, soll er vor Wut geschäumt haben. Er stellt 20.000 Mann ab, um mit den rebellischen Tirolern endgültig abzurechnen. General Lefebvre erhält das Oberkommando. Sein Auftrag ist klar.
Seien Sie schrecklich. Sie werden mich bald wissen lassen, dass Sie dieses Volk geschlagen, zerstreut und entwaffnet haben.
Es sollen auch Geiseln genommen werden. Eine von ihnen ist Therese von Sternbach. Die Baronin ist eine von wenigen Adeligen, die den Aufstand offen unterstützen.
Nach dem Brande von Schwarz, da alles ein panischer Schrecken ergriffen hatte und die feindlichen Spione die Tiroler zur Retirade verleiten wollten, ritt ich mitten unter sie hinein und rief ihnen zu: Tiroler vorwärts! Für Gott und Vaterland und den Kaiser Franz!
Maria Heidegger, Historikerin an der Universität Innsbruck.
Es gab vielleicht schon ein Interesse daran, den Volksaufstand, also den Aufstand wirklich des ganzen Volkes dann auch zu sehen.
Wir wissen auch, dass es 1809 kein Bauernaufstand war. Auch dieser Begriff ist immer wieder verwendet worden. Wir wissen, dass bei diesen Aufständen, diesem Sturm auf Innsbruck zum Beispiel im April 1809, unterschiedliche Bevölkerungsschichten beteiligt waren.
Das heißt auch Frauen und das heißt auch Adelige, die sich auch beteiligt haben und nicht nur immer die Bauern.
Viele Tiroler sind mittlerweile kriegsmüde. Weite Teile des Landes sind verwüstet, Dörfer niedergebrannt, Höfe geplündert, die Felder unbestellt. Chronist Anton Knoflach schreibt:
2. Juni. Man geht nicht 100 Schritt auf der Straße, ohne auf einen Bauern zu stoßen, der um eine Wegzehrung bittet. Die armen Leute sind zu bedauern. Die meisten, die ich sprach, sagten: Nun ziehe ich nicht mehr aus.
Der Brixner Bischof ruft dazu auf, sich den Fügungen Gottes zu ergeben. Das Schicksal Tirols, predigt er, entscheide sich nicht am Bergisel, sondern auf den großen Schlachtfeldern Europas und an den Konferenztischen der Diplomaten und Fürsten. Anfang Juli schließen in Znaim Österreich und Frankreich erneut einen Waffenstillstand. Napoleon hatte die Habsburger in den Schlachten von Aspern und Wagram vernichtend geschlagen.
Es gab dann auch die Versicherung des Kaisers, dass er Tirol weiter unterstützen würde. Aber de facto fühlten sich die Tiroler eben im Stich gelassen und verraten.
Therese von Sternbach glaubt weiter an einen Tiroler Sieg. Bilder aus dieser Zeit zeigen sie in Frack und mit Zylinder hoch zu Ross mit einer Pfeife in der Hand. Sie unterstützt die Aufständischen mit Vieh, Lebensmitteln und Waffen. Und tatsächlich gelingt es Andreas Hofer und seinen Mitstreitern im Sommer 1809, noch einmal Schützen und Landsturm im ganzen Land zu mobilisieren.
10. August, 5 Uhr abends. Ein Korps von 24.000 Mann in dem kleinen Ländchen richtet nichts aus. Ich begreife es kaum. Die Bauern kämpfen mit Tigerwut. Nun wird eine Bauernregierung beginnen.
Gegen die Tiroler kommen Lefebvres Truppen in der dritten Schlacht am Bergisel nicht an. Sie müssen sich entlang des Inns zurückziehen. Hofer-Biograf Oberhofer.
Was sehr oft gelesen wird, ist, dass es ein Sieg gewesen sei, was eigentlich nicht stimmt. Beide Gefechte, also sowohl jenes im Mai als auch jenes am 13. August, sind eigentlich unentschieden ausgegangen, aber mit dem Abzug der Bayern bzw. der Franzosen und das Land wurde eben befreit.
Für den sieggewohnten General Lefebvre fühlt es sich trotzdem wie eine Niederlage an. Er meldet Mitte August 1809 an Napoleon.
Diese Wilden steigen mit rasendem Geschrei ins Tal hernieder. Das Kruzifix an der Spitze, mit ihren Priestern, rasend wie Tiger.
Therese von Sternbach sitzt während der dritten Schlacht am Bergisel in Innsbruck bereits in Haft. Schon am 3. August hatten sie bayerische Soldaten in ihrem Schloss in Mühlau verhaftet. Angeblich hatte man gut 2000 Gewehre bei ihr gefunden. Am 14. August, einen Tag nach der Schlacht, wird sie als Tiroler Geisel mit der Pferdekutsche nach München überführt.
Als wir nach Aibling kamen, näherte sich ein Mensch dem Wagen, zeigte auf mich und sagte: Dies ist die Baronin, welche 40 tote Bayern im Keller hatte. Wenn ich König wäre, würde ich ihr die Brüste mit glühenden Zangen abzwicken und jedes Haar einzeln ausreißen lassen.
Die dritte Bergiselschlacht am 13. August 1809 ist nicht das Ende des Kampfes. Napoleon will Tirol um jeden Preis unterwerfen. Im Herbst 1809 kehren bayerische und französische Truppen mit noch mehr Soldaten zurück. Inzwischen haben Österreich und Frankreich in Schönbrunn Frieden geschlossen.
Der Sandwirt sagte heute, er wette seinen Kopf, dass nicht Frieden sei. Vielmehr seien schon die Österreicher im Anzug.
Und das letzte Aufeinandertreffen war natürlich eine komplette Niederlage der Tiroler.
1. November, 9:30 Uhr. 6 Haubitzen und 20 Kanonen sind gegen die Schanzen der Bauern aufgepflanzt.
Die Begeisterung war nicht mehr so groß und dieses Aufeinandertreffen ging dann verloren.
Die Kanonade ist fürchterlich. Es zittern alle Fenster. Gott, so weit musste es kommen. Wie wird es enden?
Andreas Hofer flüchtet in die Berge, wird dort aufgespürt und gefangen genommen. Am 20. Februar 1810 lässt Napoleon ihn in Mantua hinrichten, um ein Exempel zu statuieren. Therese von Sternbach kehrt im Februar 1810 aus der Haft auf ihr Schloss bei Innsbruck zurück.
Die napoleonischen Kriege gingen weiter bis zum Wiener Kongress dann, zum endgültigen Ende und zur Neuordnung Europas. Und Tirol konnte dann ja wieder zu Österreich zurückkehren.
Und der Bergisel? Dort steht heute nicht nur die berühmte Sprungschanze, sondern auch ein Museum mit Schlachtenpanorama, ein Kaiserjägermuseum und ein Andreas-Hofer-Denkmal.
Und so ist es zu einem richtigen Erinnerungsort geworden für viele in Tirol. Mit einer entsprechenden Symbolisierung und Aufladung und Heldenmythen, die sich darum gerankt haben.
Was auch sehr kritisiert wurde, weil man hier einfach den Mythos 1809, den Mythos Tirol, fortgeschrieben hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die dritte Bergiselschlacht, die sich am 13. August 1809 ereignete. Zeitzeichen morgen über den Aufstand der Nackten in der DDR.